You have chosen the right job. You support the right job.
Fajr Sevens! Ein Traum! Declan Rice! Gottes Willen! Um Gottes Willen!
Calafiori! Ausgleich!
Das ist unfassbar! Was sind das für Ecken?
And got it in! And it's William Saliba!
Benjamin White! What a goal!
It's Saka! It's 2-0!
Don't be satisfied, because we want much more than that, and we're gonna get it.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2025-26.
Herzlich willkommen zur Episode 322 vom German Gunners Podcast. Die letzte Ausgabe des Kalenderjahres 2025 steht an. Herzlich willkommen dazu. Wir wollen zurückblicken auf den knappen 2:1 Erfolg gegen Brighton und natürlich vorausschauen auf das Topspiel am Dienstagabend. Heimspiel gegen Aston Villa, die Revanche für die Niederlage Anfang Dezember und darüber hinaus natürlich auch alles rund ums Aktuelle bei Arsenal in dieser Episode. Wie immer an dem Mikrofon, immer noch in Südniedersachsen oder wieder jetzt, Felix, in Münster ist Christian.
Ja, immer noch.
Vorerst letzte Ausgabe dann hier aus dem hügeligen Weserbergland, Solling etc. Deswegen dachte ich, betone ich es nochmal ab. Nächste Woche dann spätestens wieder Berlin. Letzte Ausgabe in diesem Kalenderjahr. Ich habe natürlich gleich noch einen Überfall auf dich vor, aber zunächst die wichtige Frage: Feiertage gut überstanden?
Ja, mit Ausnahme der wieder nervösen Teils der Arsenal-Beteiligung eigentlich ganz gut überstanden. Gut gegessen, gut betrunken, alles voreinander gekriegt.
Und auch die Update-Aufgabe sehr gut erfüllt. Ich war oft insbesondere in der ersten Halbzeit, wir wollten eigentlich Autobahn fahren, aber es war so glatt und Unfälle und Stau, dass wir uns dann entschieden haben, Bundesstraße zu fahren. Das war mega anstrengend, weil wir auch immer hinter Streufahrzeugen waren. Das einzig Gute an der Bundesstraße war, dass man dann hin und wieder doch mal länger an Ampeln stand und ich dann immer zwischendurch schnell gucken konnte, wie es steht und wie es läuft. Ja, aber hat es in dem Sinne auch nicht entspannter gemacht, die Autofahrt.
Nee,
das stimmt.
Nee, es ist bei engen Spielen und vor allem, wenn man es dann selber nicht sehen kann, ist das, glaube ich, noch aufreibender, als wenn man es in Bild und Ton hat. So langsam gleicht das schon an irgendeine Therapie-Session, die man da mal hinterher schieben muss. Bei diesen ganzen Aufregungen, die einem da so geboten werden. Aber ja.
Ja, ich habe es dann entspannt in der Wiederholung geguckt, beziehungsweise eigentlich nur in der Zusammenfassung, einmal auf der Arsenal-Website und dann bei Match of the Day. Kann ich nur empfehlen, ist ja sozusagen das britische Pendant zur Sportschau, aber sehr unaufgeregt. Allein wegen des Intros zur Sendung ist es schon wert und kriegt man ja auch, wird ja online auf diversen Plattformen gehostet, kann man gut gucken und sehr unaufgeregt und mit doch recht guten Analysen, und das ist so eine Art, ja, mehr oder weniger Zusammenschnipsel der Spielsituation, die dann immer live kommentiert werden. Deswegen hat man irgendwie 10 Minuten pro Spiel und dann gibt's immer noch eine Besprechung plus Interviews, verpasst man eigentlich nichts. Ich habe jetzt aber gesehen, dass auch auf dem YouTube-Kanal von Sky es irgendwie längere Zusammenfassungen gibt. Das hat mich ja früher immer mega genervt, dass man dann nur 2,50 hatte. Aber jetzt, zumindest bei einigen Spielen, haben sie dann auch immer den Zusammenschnitt des Live-Kommentars. Also wer irgendwie das auf Deutsch dann nochmal gucken will, im Live-Kommentar kann man das auch auf dem Sky Sport Premier League YouTube-Kanal. Habe ich durch Zufall erst wahrscheinlich viel zu spät entdeckt, weil es andere wahrscheinlich schon vorher gefunden haben. Naja, ja, gut. Bevor wir in die Zurückschau auf Samstag und in die Vorausschau auf Dienstagabend gehen, ich habe heute beim Babybrei kochen vorbereiten den Politik-Podcast des Deutschlandfunk gehört. Kann ich auch nur empfehlen für die eine oder andere gute unaufgeregte Analyse.
Weißt du jetzt nicht, wo du jetzt mit der Info hin willst?
Kommt. Sage ich aber auch nur, weil ich in dem Sinne nicht eine fremde Idee als meine eigene ausgeben will. Die haben nämlich einen Jahresrückblick 25 gemacht und jeder der Gäste und der Host musste 2025 entweder eine These formulieren oder eine Frage stellen zu dem politischen Jahr in Berlin. Und ich dachte mir, das können wir doch jetzt mal ganz spontan, also du spontan, ich nicht, ich habe mir ja was überlegt, machen fürs Arsenal-Kalenderjahr 2025. Eine Theorie oder auch eine Frage. Du kannst kurz überlegen. Ich dachte, ich fange mal mit meiner These an oder mit meiner Aussage. Ich würde sagen, Arsenal 2025 unter den Möglichkeiten geblieben und oder anders formuliert, das große Potenzial, das wir haben, noch nicht vollends ausgeschöpft.
Boah, ja.
Kann ich natürlich auch erklären. Also ich glaube, was im Endeffekt sich ja wie so ein roter Faden durch diese Saison und auch durch die letzte Saison ein bisschen zieht und eigentlich auch durch den letzten Samstag. Wir haben, glaube ich, sehr, sehr viel Potenzial, aber wir kriegen es oder haben es in der Vergangenheit und auch jetzt in dieser Saison bisher noch nicht so perfekt und gut auf die Schiene gekriegt, wie wir es eigentlich machen könnten. Und ich glaube, so die Art und Weise, wie wir durch die Saison gehen, ist nicht unbedingt zwingend nachhaltig und förderlich. Und ich habe, wie gesagt, auch in den letzten Episoden schon ein paar Mal so ein bisschen die Befürchtung geäußert, dass wir, glaube ich, einen gewissen Preis bezahlen fürs oder eventuell bezahlen könnten für dieses erste Halbjahr mit den vielen Verletzungen. Und es ist so ein bisschen aus meiner Sicht die Story, die sich immer wiederholt, dass wir eigentlich allerbeste Chancen hatten, sowohl über 90 Minuten gesehen, als auch über mehrere Spiele, als auch in einer ganzen Saison. Aber es fehlt immer noch so ein kleiner Tick, um den finalen Schritt zu machen oder auch um ein Spiel souveräner zu gestalten. Und so ein bisschen als, ich sage jetzt mal, Theme 2025 bei Arsenal sind wir bisher unter unseren Möglichkeiten geblieben. Wenngleich man aber sagen muss, dass das Potenzial, dass wir sozusagen diesen nächsten Schritt machen, am Ende 2025 eigentlich so gut wie noch nie gewesen ist. Also die Voraussetzungen, die wir haben, sind eigentlich viel, viel besser als in den letzten Jahren und als auch in der letzten Saison. Es zeigt sich aber noch nicht so richtig. Also es zeigt sich schon in der Tabelle, dass wir das schon gut gemacht haben. Aber auch die Art und Weise, sozusagen wie die Diskussion und Nachbetrachtung der Spiele zuletzt waren, zeigt es halt schon, dass wir merken und einsehen, dass wir noch besser sein könnten eigentlich. Nicht zwingend erfolgreicher, aber besser. Besser spielen, effizienter spielen und dann natürlich vielleicht auch noch einen Ticken erfolgreicher, was den Punkteschnitt angeht. Aber erfolgreich sind wir momentan nur. Ich glaube, wir haben noch viel mehr Potenzial von den Spielern, die da sind, und wir haben auch viel mehr Potenzial, was, ich sage jetzt mal, die fortwährende Verfügbarkeit von Spielern angeht. Also an ganz vielen Stellen aus meiner Sicht Potenzial.
Noch einiges im Köcher.
Genau, einiges im Köcher, wenn man es mal positiv formulieren möchte.
Mhm. Gut, was kann man als These nehmen? Ich glaube, Du hast natürlich damit schon vieles erschlagen, wenn man es auf das Gesamtkalenderjahr bezieht und nicht raus singuliert in die Spielzeiten. Ich glaube, man könnte auch als These oder als Überschrift vielleicht nennen, dass man insgesamt im Verein, aber auch bezogen auf den Trainerstab, großen Lernfortschritt gemacht hat im Sinne Kaderplanung, Kaderzusammenstellung. Weil ich glaube, die erste Jahreshälfte oder auch die letzte Saison war ja natürlich extremst von Verletzungen geprägt, die dann auch saisonentscheidend waren und relativ schnell Weichen gestellt haben für die Saison, wo sie hingehen kann oder nicht, und eine Differenz in der Punkte oder im Punktestand in dem Fall zu Liverpool hergestellt haben. Hinzu jetzt, wo du eine ähnliche Situation hast, es aber über den ganzen Kader natürlich viel besser ausgleichen kannst, um damit halt zumindest das von der Tabellensituation her so zu gestalten, dass du eben von oben gucken kannst zumindest und da Verbesserungen hinsichtlich spielerischer Qualität, Spiele ja, zu killen im Endeffekt, einfach versuchen kannst zu erarbeiten. Aber durch den größeren Kader und auch die größere Bereitschaft, die Mikel Arteta halt ja einfach schlichtweg sich gibt, mehrere Spieler auch einzusetzen und nicht nur auf 11 Start zu ruhen, schon auch vielleicht ein Prozess des Jahres 25 ist.
Ja, so ein bisschen in dem oder fügt sich in der Sache ein, dass wir das Potenzial eigentlich so gut wie lange nicht mehr ist. Ne? Das ist ja in dem Sinne, klar, du kannst immer Spieler besser machen, die schon da sind und weniger Verletzungen und Spieler länger verfügbarer machen, fitter machen, aber irgendwo ist da ja eine Grenze erreicht und dass wir sozusagen so viel Potenzial haben und eigentlich die Voraussetzungen für einen Titelgewinn so gut waren, wie noch lange nicht, ist in dem Sinn auch diesem Lernprozess halt geschuldet. Aber ja. Was ja auch gut ist, also in doppelter Hinsicht, leider macht die Saison halt auch nicht davor halt, dass sozusagen wir zum Glück diesen Prozess gemacht haben, weil wenn wir den nicht, wenn wir diese Investition nicht getätigt hätten, wären wir, glaube ich, in einer viel, viel schlechteren Ausgangsposition kurz vor der Hälfte der Saison.
Ohne Frage. Also das, diese Option gibt uns momentan halt nur der Kader und die Möglichkeit irgendwie, auch wenn es nicht optimal ist in der Besetzung, siehe Declan Rice, Außenverteidiger am letzten Wochenende, wo das mega gemacht hat, aber das gibt uns dann nur dieser Kader momentan in der Weise als Option an die Hand. Bin gespannt, was wir vielleicht als Fazit quasi dieser Spielzeit dann halt am Ende haben. Ob das dann immer noch die entscheidenden Kriterien sind oder sein werden. Wird spannend zu sehen sein.
Definitiv. Dann lass uns doch auf den Samstag zurückblicken, wo wir ja ganz viel von dem, was wir gerade in eher gröberen Rahmen angesprochen haben, wieder live miterleben durften und mussten. Verletzungen haben vieles wieder sicherlich erschwert. Du hast gesagt, Declan Rice gerade schon Rechtsverteidiger, weil Timber und Calafiori kurzfristig nicht dabei waren. Bisschen mysteriös die ganze Situation rund um die beiden. Irgendwie Timber scheint nicht verletzt zu sein, sondern wohl auch fit zu sein, hat dann in dem Sinne eine Pause bekommen. Wobei ich mich dann halt auch frage, warum gerade in dem Spiel. Werden wahrscheinlich nicht beantwortet kriegen. Calafiori stand in der Aufstellung da, hat sich dann im Warm-up verletzt. Arteta hat aber gesagt, das ist eigentlich im Training passiert.
Ich wollte gerade sagen, er hat sich nicht im Warm-up verletzt, er hat sich dann im Warm-up, glaube ich, nur nicht gut gefühlt oder irgendwie so. Hat er auch nur von einer awkward situation gesprochen, also irgendwie auch nichts Genaues oder irgendwas. Hat er jetzt Magen-Darm, hat er sich den Knöchel verstaucht, das könnte alles sein. Ne? Also man weiß es nicht so wirklich.
Nee, und ist natürlich in dem Sinne für die jetzt, ich sag mal, drei Spiele innerhalb von 9 Tagen äußerst ungeschickt, weil wir zumindest mit Spielern auf der Links- und Rechtsverteidigerposition agieren, die nicht hundertprozentig fit sind und angeschlagen sind. Die gute Entwicklung ist, dass Gabriel zurück ist und sicherlich auch eine Rolle spielt für die Startelf am Dienstagabend, aber die Verletzungen werden nicht weniger und ich befürchte, dass das, was ich mal vor ein paar Wochen erzählt habe, dass viele Verletzungen weitere neue Verletzungen provozieren aufgrund der Belastung für die anderen Spieler, dass das gerade wieder eintritt. Ich hoffe einfach sehr, dass es in gewisser Weise jetzt auch Vorsichtsmaßnahmen sind, um diesen Teufelskreis in gewisser Weise dann auch mal zu durchbrechen, dass man jetzt sagt, okay, wenn du dich nicht hundertprozentig fit fühlst, lass es lieber. Wir haben gegebenenfalls Optionen oder sagen Declan Rice, du musst jetzt Torhüter spielen. Solche Sachen, dass man da auch vielleicht ein Ticken sensibler und vorsichtiger jetzt geworden ist.
Ja, ist ja sowieso eine Theorie der diesjährigen Spielzeit, dass die Spieler aufgrund des größeren Kaders halt ein bisschen sensibilisierter dahingehend sind, dass sie eher sagen, okay, hier könnte was sein, lass uns lieber vielleicht nicht volle Spieldauer gehen, lass uns vielleicht gar nicht in die Startelf gehen, maximal Bank oder den Kader nicht gehen. Es ist natürlich auch schwer, Spielern das quasi so einzuimpfen. Da musst du schon ganz intensiv sein. Du musst es auch als Trainerstab weiterverfolgen. Ob das jetzt so ist, und weil wir es ja schon oft jetzt auch gesehen haben, dass man viele Vorsichtsmaßnahmen gezogen hat, weiß ich nicht, ob es einfach nur Zufall ist, dass das dann im Endeffekt rechtzeitig vielleicht noch an einigen Stellen hochgepoppt ist. Das müsste man nachher in der Rückschau vielleicht mal ein bisschen analysieren oder auch der Verein vielleicht mal ein bisschen kommunizieren. Aber wenn man da es dadurch schaffen könnte, eine gewisse Belastungssteuerung halt auch intuitiv für die Spieler halt zu implementieren, wäre das sicherlich nicht verkehrt, weil wir, ja, wenn wir nur angeschlagene Spieler an den Stellen dann noch über 90 plus Minuten halt durchpowern lassen, führt das halt oft zu solchen Themen. Ne? Ich meine, Calafiore hat ja auch gegen Crystal Palace
spielen müssen.
Ja, und hat halt auch nachher, glaube ich, Elfmeter hat er ja auch geschossen. Ne? Bin ich mir echt ziemlich sicher, genau. Und war dann
ja,
halt
klar,
auch
das ist halt einfach, komplett, wo man sagen würde, ne? Das ist ein Spiel, wo der eigentlich nicht spielen sollte, müsste. Gleiches gilt für Timber.
Exakt, ne? Also das sind so Dinge, da ist es vielleicht gar nicht verkehrt, wenn sie dann halt von selbst oder in Kombination mit dem Trainer-Ärzte-Team irgendwie zurückziehen. Timber hat man ja auch gesehen im Spielertunnel oder hinter dem Bankbereich. Also er war ja zugegen, also es schien jetzt nicht so, als ob er völlig irgendwie verletzungstechnisch so angeschlagen gewesen wäre, dass er nicht da in Anführungsstrichen teilnehmen kann. Ist er trotzdem natürlich eine interessante Konstellation jetzt auch für das Spiel gegen Villa, wo einen das dann hinführt. Ne?
Klar, du hast halt mit Timber und Calafiori zwei angeschlagene Spieler, du hast mit Mosquera einen, der gar nicht dabei ist, dazu Gabriel nach Verletzung erst wieder zurück, Ben White hoffentlich demnächst irgendwann zurück, aber halt nicht absehbar, das ist halt in dem Sinne schon, ja, insbesondere im Hinblick auf Eingespieltheit, Abstimmung, schon eine größere Baustelle. Declan Rice dann Rechtsverteidiger, daraufhin wahrscheinlich Merino ins Mittelfeld, ansonsten hat sich die Mannschaft aber so aufgestellt und man muss ihr ein Kompliment machen, eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt, was leider in der Nachbetrachtung aus meiner Sicht sehr verkürzt nur noch zum Thema kam und auch irgendwie ein bisschen dann unter den Teppich gekehrt wurde angesichts der, ich sag mal, okayen zweiten Halbzeit, aber letztendlich aufgrund des doch engen Spiels wurde sich sehr viel darauf konzentriert, im Sinne von, hätte eigentlich viel deutlicher sein müssen, wieder enges Spiel, kann Arsenal die Spiele nicht vorher entscheiden. Was man da halt übersehen muss, ist, dass wir mit einer doch aus meiner Sicht recht gravierenden Umstellung und Eingriff in die Aufstellung eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt haben.
Haben wir auch. Und es hätte durchaus vielleicht auch schon da ein Tor mehr irgendwie produzieren können. Ohne Frage, aber insgesamt war es eine sehr gute, solide Leistung. Es war jetzt nicht die erste Halbzeit gegen Palace, die ja unfassbar gut war, aber unterm Strich ja nichts produziert hat. Aber es war ein dominantes Auftreten. Ich finde, Brighton hat es in der ersten Halbzeit nicht gut gemacht. Vielleicht auch resultierend daraus, dass wir es sehr gut gemacht haben. In der zweiten Halbzeit wurden sie besser, zwar in der taktischen Ausrichtung nicht großartig verändert, aber waren halt besser. Und wir haben vielleicht ein bisschen nachgelassen in der Kombination. Aber man muss sagen, es war eine wirklich sehr, sehr solide erste Halbzeit. Und wie du schon sagst, die ganze Diskussion des Spiels konzentriert sich halt eben immer dann nachher nur auf die auf das in Anführungsstrichen enge über die Bühne bringen, auf die Parade von Raya und all diese Dinge. Spielst du das 1-0 in der ersten Halbzeit, machst das zweite in der zweiten und kassierst keinen, sondern spielst es solide runter, wird
dann
wahrscheinlich
würde man sagen,
nachher
souverän.
exakt, genau. Es würde auch nachher keiner drüber diskutieren. Das ist immer so, es sind so kleine, feine Stellschrauben, die den Blick auf gewisse Dinge, auf gewisse Analysen einer Partie natürlich dann auch prägen. Und wenn du den Treffer von Brighton siehst, ja, ist in gewisser Weise wieder so ein unglückliches Ding.
Gut, unser 2-0 würde ich auch in die Kategorie unglückliches Ding
aus beiden Sicht rein. Natürlich, absolut. Aber ich meine jetzt hinsichtlich der Thematik, wo führt dann die Diskussion der ganzen Partie hin und wo liegt der Schwerpunkt der Analyse? Ich glaube, es wäre auch gar nicht so ein Thema gewesen, wenn die restlichen Partien, wo wir ähnliche Situationen hatten und ein Negativerlebnis hatten, nicht sofort ins Gedächtnis poppen. Ja, weil an was denkst du? Du denkst nicht daran, dass du beim Spiel bei Everton das Ding mit 1-0 über die Bühne gebracht hast. Sondern du denkst halt daran, dass du bei Sunderland einkassiert hast, kurz vor Schluss, bei Aston Villa einkassiert hast, gegen die Wolves kassiert hast, aber denkst nicht mehr daran, dass du es noch gedreht hast. Also das ist ungefähr dieses Phänomen. Du denkst immer daran, wenn du dich an die Kasse anstellst, die am längsten dauert. Und da, wo du es immer durchgehst, das verdrängst du halt. Und genau das ist das Problem. Deshalb hast du auch in der Partie danach ja nicht mehr den Blick auf vielleicht die positiven Aspekte, sondern eher eben auf diese negativen in der Bewertung. Heißt natürlich nicht, im Umkehrschluss, dass alles positiv war, sondern heißt im Endeffekt nur, dass du natürlich genau an der Stellschraube arbeiten musst, dass du diese Spiele killen musst, genauso wie du sie gegen Palace in der ersten Halbzeit schon auf 5-0 hätte stellen müssen. Das sind so Dinge. Macht Martinelli den in der zweiten Halbzeit jetzt gegen Brighton, ich weiß gar nicht, welche Minute es war, aber relativ weit schon fortgeschritten, macht er den, ist das Thema auch gegessen. Diskutiert keiner drüber. Sagt man einfach eiskalt ausgespielt, das Ding eingetütet, fertig. Ne? Ist das Narrativ gleich ein ganz anderes.
Haben wir aber nicht gemacht. Ne?
Haben wir nicht gemacht, sind wir selber dran schuld. Ja?
Und haben wir eigentlich die letzten Wochen nicht gemacht. Also
haben wir eben auch die letzten Wochen nicht gemacht, ja. Nur das Thema ist auch, was man fairerweise auch sagen muss, in den letzten Spielzeiten, insbesondere in der letzten Saison, hätten wir die Spiele alle nicht gewonnen.
Das meinte ich ja mit der zu Beginn der Episode mit wir spielen, also wir sind erfolgreich, aber die 90 Minuten lassen eine, noch nicht, also ich würde noch nicht mal sagen, dass es eine gewisse Dominanz vermissen lässt. Ne? Wenn man sich anguckt, halt Saisonbestwert, was Torschüsse angeht gegen Brighton, Saisonbestwert, was Schüsse innerhalb von Brightons Strafraum angeht. Saisonbestwert, was Ballkontakte im Brighton 16er angeht. Und zum ersten Mal hatten wir Expected Goals über 3 in dieser Saison. Das heißt ja aus meiner Sicht eine klar dominante Performance. Und das muss man auch aus meiner Sicht positiv hervorheben. Das sind ja alles Indikatoren und Zahlen, die zeigen, dass wir richtig gut gespielt haben, dass wir einen Gegner, der in der Vergangenheit sehr, sehr unangenehm für uns war, auch in Heimspielen über weite Strecken der Partie beherrscht haben. So, das Problem ist halt, und das zieht sich in dem Sinne ja auch durch die letzten Wochen durch, wobei man sagen muss, ich würde das nochmal ausklammern, die Statistik, die ich gerade genannt habe, ist aus meiner Sicht, zeigt nochmal eine sehr, sehr deutliche Leistungssteigerung im Palace-Spiel, im Brighton, in den beiden Heimspielen gegen Palace und Brighton, im Vergleich auch zu auswärts Villa und Everton, auch im Vergleich zu den Wolves zu Hause. Da sieht man schon eine Leistungssteigerung und eine Verbesserung. Das Problem ist halt, wir nutzen diese Dominanz halt nicht, um auch Tore zu erzielen. Wir haben ja Chancen, also wir kreieren ja Chancen, wir kreieren Standardsituationen. Es fehlt eigentlich nur an den Toren. Also sozusagen das einzige Problem, was wir haben, und das ist in dem Sinne aber leider ein sehr essentielles, wir machen aus diesen ganzen Überlegenheiten, aus der Dominanz, aus der Kontrolle des Spiels insgesamt keine Tore. Also ja, oder zu wenig Tore. Und vor allen Dingen halt auch nicht in den wichtigen Phasen, wo man dann halt Tore machen muss, um so ein Spiel halt auch zu entscheiden. Es ist auch vollkommen okay, wenn du halt 2-1 gegen Brighton führst und mit so einer knappen Führung irgendwie in die letzte Viertelstunde gehst. Aber dann hast du halt in der letzten Viertelstunde noch 2 oder 3 Riesenchancen nach Kontern und auch sonst. Mhm. Und da muss halt aus meiner Sicht, wenn du einen Titel holen willst, muss da halt einfach aus meiner Sicht irgendwann ein Tor rausspringen.
Ja, genau, der Killerinstinkt muss halt
ja, genau, es fehlt eigentlich, ne? Und allein, einzig und allein das Tor. Bis dahin spielen wir es ja gut. Also die Martinelli-Chance war exzellent von Saka vorbereitet. Martinelli ja. macht einen perfekten Laufweg. Das Einzige, was da fehlt, ist halt der richtige Abschluss.
Ist der Abschluss, genau. Es gab ja viele Chancen oder Situationen in dem Spiel. In der ersten Halbzeit, gleich zu Beginn, Gyökeres, der ja genau, irgendwie... Ja. Wo man, er glaubt, er wusste selber nicht, was er wollte. Wollte er ihn da vorbeischlenzen, wollte er ihn da reinzimmern, und dann ist dabei halt so nichts draus geworden, was halt nichts war. Ja, dann hast du die Chance von Xhaka, wo er quer reinzieht und diesen Schlenzer versucht, den er, ich sag mal, in 7 von 10 Fällen oben links rein platziert. Ne? Kriegt er nicht richtig den Druck hinter, führt somit nicht zum Treffer.
Subi Mendy hatte noch diesen Hackentrick.
Mendy hatte noch einen, genau. Gyökeres hatte noch 2. Bei einem wurde er überrascht, weil Saliba zum Kopfball geht und er nicht drankommt und er ihm dann nur so vors Schienbein fällt, wo ich sage, da kann er nicht mal irgendwas zu, weil er eigentlich davon ausgehen kann, dass Saliba den erreicht. Und noch eine Chance hatte er auch noch, meine ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also es waren Chancen da, und es waren halt die Dinger, die man eigentlich dann sehen möchte und dann einfach, sagen wir, ruhigeren Gewissens das Spiel nach Hause spielt. Aber manchmal ist es halt nicht so, und vielleicht ist es auch einfach irgendwann mal so ein Spiel, in dem halt so eine Art Knoten auch an der Stelle platzt, in dem man dann halt einfach diese Dinger halt macht. Und das ist ja oftmals auch so, dass man, das kann man ja oft beobachten, dass wenn das einmal irgendwie so in so einen Fluss kommt, dass auf einmal die Dinger laufen. Ja, also
ja, aber andererseits, wenn es halt die ganze Zeit und über Wochen so ist, dann verschärft sich natürlich sowas auch, ne? Also es ist ich glaube, die Spieler kriegen auch die Diskussion ja mit.
Ja, natürlich mag sich das dann verschärfen an der Stelle. Wenn du unterm Strich gesehen das Ding aber immer noch irgendwo gewinnst, dann kannst du dich ja auch noch nicht mal wirklich beschweren, weil das Endresultat, die 3 Punkte sind ja da.
Die Frage ist halt, ob 2 Tore gegen Villa und Liverpool beispielsweise reichen.
Das,
ne?
das ist halt die Frage. Natürlich, im optimalen Fall willst du natürlich aber auch da nicht 3 oder wie auch immer viele Tore bekommen, sondern willst auch sicher stehen. Und das ist meines Erachtens auch ein wichtiger Faktor. Dieser Faktor Saliba und Gabriel zusammen bieten der ganzen Mannschaft im Gesamtkonstrukt einfach so viel mehr Sicherheit durch diesen Stamm hinten, dass sie dann nach vorn durchgehend einfach auch sicherer in der Kombination und in der ganzen Spielgestaltung sind. Plus die zusätzliche Gefahr wieder bei Eckbällen, die wir durch Gabriel bekommen, wo ich schon sehe, dass in der Zeit, wo er nicht dabei war, der Gefahrfaktor schon extrem gesunken ist. Und das sind, glaube ich, ist auch noch mal so ein Faktor, wo ich mir durchaus zumindest dann für den Folgeeffekt in den Offensivbereich hinein durchaus noch einiges erhoffe von der Mannschaft. Ne?
Ja, ich sag mal so, wie gesagt, es könnte auch schlimmer sein. Es sind natürlich auch, es ist ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, aber wir sehen ja in dem Sinne schon auch strukturelle Probleme und Schwierigkeiten, die da ersichtlich sind, so wie wir momentan agieren. Und ich weiß auch nicht in gewisser Weise, wie nachhaltig das ist. Es ist, glaube ich, auch für die Spieler angenehmer zu spielen, wenn du weißt, okay, du gehst halt in die letzten 20 Minuten 3-0 führend gegen Brighton. Ne? Also du musst dann immer in dem Sinne bis zur letzten Minute aufmerksam sein. Das macht natürlich auch, belastet ja auch noch mal mehr. Also in gewisser Weise musst du ein Eigeninteresse haben, Spiele vorzeitig zu entscheiden, gerade in dieser Phase der Saison jetzt.
Genau, weil du dann natürlich auch wechseltechnisch mehr Optionen hast.
Ja, wenn wir defensiv denn fitte Spieler haben, aber ja.
Ja, ist richtig. Aber du kannst auch insgesamt dann halt auch mal freier wechseln, nennen wir es mal so. Ja, wenn du mit 3-0 da stehst in der 80. oder in der 75. Dann hast du mehrere Gedankenspiele, was Wechselthematiken angeht, als bei einem 2-1. Ne, das ist auch klar, ne? Weil du dann guckst, okay, was reiße ich jetzt auseinander? Mache ich das? Oder bring ich dann einfach mal bei einem 3-0 in der 79. einfach mal nochmal einen Ethan and Nery fürs Mittelfeld, lass sie dann so ein bisschen rumzaubern und dann passt das schon. Ne? Das sind so verschiedene Aspekte, die ja dann auch noch mit reinspielen. Also es ist halt so ein Konglomerat aus einer Menge Dinge, die dann zu gewissen Situationen führen. Aber unterm Strich sollte man, glaube ich, nicht vergessen, wo man steht und was man trotz auch dieser Situation des Personals hin und her wieder momentan bisher geleistet hat.
Definitiv. Kurz noch ein paar Personalien. Ich glaube, wir müssen David Reier nochmal in den Himmel heben und loben für die sensationelle Parade. Wüsste nicht, ob ich eine bessere schon gesehen habe in dieser Saison.
Also insgesamt hat er schon viele dieser Art gehabt.
Aber ich glaube, es ist mit Abstand eine der besten, allein aufgrund der Schussstärke und des Winkels, wie der Ball auch eingeschlagen wäre, der wäre ja genau unter die Latte geknallt.
Naja, das war schon exzellent. Also aus gewissen Perspektiven des Schusses sieht man den eigentlich drin. Also das ist wirklich irre, was er da oder wie er da noch dran gekommen ist. Chapeau. Also ich hab schon so manchmal an unsere Diskussionen zurückgedacht, die wir damals geführt haben, als diese Ramsdale-Raya-Geschichte und dann mit diesem vorgeschobenen Argument, ich brauche zwei super Keeper, ich muss die rotieren und vielleicht mal irgendwo zwischendurch einwechseln, wo wir alle gedacht haben, was ein Bullshit. Und war es im Endeffekt auch. Dass das überhaupt eine Diskussion war bei der Klasse, die Raya hat, ist schon irre. Natürlich ist man nachher immer schlauer und in dem Moment in der Perspektive mit Ramsdale war man ja auch auf so einer Basis, wo man endlich wieder einen guten Keeper hatte, einen Publikumsliebling, irgendwie einen Energiepol, der da hinten irgendwie auch richtig, richtig Ramazamba gemacht hat. Aber unterm Strich gesehen eigentlich zwei Klassengesellschaften.
Ja, ich meine, Ramsey steht jetzt bei Newcastle im Tor. Das ist also auch ein erfahrener Premier League-Torhüter. Aber klar, es sind halt natürlich, glaube ich, dann nochmal so diese Situationen, die du von einem Torhüter benötigst, um einen Titel zu holen, dass er solche Bälle hält.
Ja, absolut. Das ist das, was man immer so oft ja sagt, ne? Also ein super Top-Keeper bringt dir in der Saison x Punkte, ne? Also das ist genau dieses Rechenschema da, was man an so einen Keeper auch definitiv anlegen kann und auch muss. Ne?
Das, genau, David Reier, dann hattest du vorhin schon kurz angesprochen, Gyökeres wieder ohne Tor bemüht.
Aber ich finde trotzdem unveränderte
Analyse im Vergleich zur letzten Episode, oder?
Weil es kein Tor gab, ja. Aber ich finde schon verbessert. Also schon mehr in Position gebracht, mehr bemühter ist immer so ein negativ belastetes Wort. Ich finde an manchen Stellen aber auch irgendwie manchmal komisch, dass viele Pässe nicht auf ihn gespielt werden. Es ist oftmals interessant, wenn man genau darauf achtet, dass das dann, wenn es zwei Optionen gibt, es oftmals dann eben nicht der Passweg zu ihm gewählt wird. Insgesamt gesehen natürlich weiter das mit der Torgeschichte nicht wegzudiskutieren. Ich hatte schon im ersten Moment, nachdem er dann die Situation hatte, gedacht, boah, super, wenn er den jetzt gemacht hätte, das wäre es gewesen. Ne? Also das wäre so dieser Aha-Moment gewesen, sofort nach Anstoß quasi fast die erste Chance und dann sofort rein das Ding. Das hätte ihm einen richtigen guten Boost gegeben. Aber ich finde, er war trotzdem schon wieder mehr verbessert als in der Partie zuvor. Auch wenn natürlich das Endprodukt weiter verbesserungswürdig ist.
Ja, dann wird er jetzt in jeder Partie, zu jeder Partie ein bisschen besser und dann kommt Kai Havertz zurück.
Ja, gut,
wir haben genug Spiele im Januar, so ist es nicht.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Beste Saisonleistung von Ødegaard? Fragezeichen. Also zumindest ist es eine ziemlich gute.
Eine sehr, sehr gute. Zugegebenerweise gibt es natürlich auch relativ wenige im Vergleich.
Aber sich so ein bisschen auch schon gegen Palace angedeutet?
Ja, Tor war wirklich sehr gut. Gute Schusstechnik. Er hat im Nachhinein auch im Interview gesagt, dass er relativ viel daran gearbeitet hat. Aber erstes Saisontor für ihn gut.
Im Dezember sagt auch leider sehr, sehr viel.
Ja, sagt sehr, sehr viel über den verletzten Stand von ihm aus, keine Frage. Aber das sind Situationen, die er nehmen muss und die wir auch viel nehmen müssen. Diese Schüsse, in solchen Situationen, allein um auch vielleicht so einen Rebound zu bekommen. Ne? Also nicht immer zwingend das Ding ins Tor tragen, sondern auch mal diese Situation nehmen. Und das hat er gut gemacht. Dass die Situation gut gesehen, die öffnende Lücke gesehen und der Abschluss war wirklich rein technisch und aber auch von der Intensität her vorbildlich für so eine Art von Abschluss von der Strafraumgrenze.
Definitiv. Gut, dann würde ich sagen, machen wir da kurz da einen Strich unter das Spiel. Du hast gerade schon gesagt, der Knoten irgendwann platzt, irgendwann löst er sich. Löst er sich Dienstagabend, platzt er Dienstagabend in einem, ich würde mal sagen, ist jetzt kein vorentscheidendes Spiel um Titelkampf, aber sozusagen, glaube ich, ein bisschen für die Symbolik der Saison bisher und auch den weiteren Verlauf der nächsten Wochen eminent wichtiges Heimspiel gegen Aston Villa.
Ja, man könnte wegweisend sagen.
Ja, wegweisend, das ist das, was ich gesucht habe.
Also es ist schon... Gut, also sagen wir es mal erstmal so, Villa spielt natürlich eine super Saison, sie spielen natürlich aber weit über Overperformance, ne? Muss man ganz klar so sagen. Und ich glaube, jeder, der das anders sieht, ist entweder extremer Hardcore-Villa-Fan oder hat irgendeine lila eine Brille auf. Also das muss man schon sagen. Ich glaube schon, dass eine Menge, zumindest bei Arsenal und auch in der Psychologieführung Artetas, diese Partie Anfang Dezember mitspielt. Das war nämlich schon ein extremer Blow. Der hat uns natürlich schon für eine kurze Zeit so ein bisschen ausgenockt, in Anführungsstrichen, und könnte jetzt ein Weg zurück sein, eben das Ganze positiv zu verarbeiten, mitzunehmen in einen gewissen weiteren Schwung zum Start des neuen Jahres. Wird natürlich aber ohne Frage eine absolut harte Partie, weil Villa ist eine Mannschaft, die ist brandgefährlich, insbesondere auch im Konterspiel brandgefährlich, nicht zu unterschätzen. Selbst nach Rückstand kannst du sie nie abschreiben. Und das wird ein extremer Test. Ich habe aber auch das Gefühl, dass Arsenal in dieser Saison in Spielen, die so ein Kaliber hatten, eine Wertstellung hatten, wie diese Partie jetzt, dass sie immer da waren. Siehe Bayern, siehe Spurs, das Spiel, siehe bei United am Anfang, siehe, was hatten wir denn noch?
Wir hatten schon einige richtungsweisende Partien, das stimmt.
Genau, ne? Also ich glaube schon, dass wir mental da sind, und ich glaube, das ist wichtig, das ist entscheidend, dass wir sofort da sind und dass wir vor allen Dingen, dass wir das Spiel in die Hand nehmen, dass wir
was aber auch von uns erwartet wird und nicht von Villa, ne? Weil als Tabellendritter könnte man ja auch sagen, okay, gut. Also ich erwarte nicht, dass Villa da morgen groß am Spiel mitmacht erstmal, sondern ich glaube schon, dass Emery eher den Vorsichtigen gibt.
Ja, sie werden versuchen, defensiv gut strukturiert zu stehen. Ich glaube, das glaube ich auch. Aber mit dem Unterschied im Vergleich zu, ich sag mal, Mannschaften, die weiter unterstehen, dass sie offensiv extreme Nadelstiche setzen werden und können. Ich glaube, das wird ein Unterschied sein. Da musst du gut stehen. Und da wäre es natürlich unfassbar wichtig, wenn wir mit Saliba und Gabriel da den Block hätten und am besten natürlich auch noch mit den passenden Außenverteidigern.
Das stimmt. Ja, ich meine, wir haben es gesehen Villa wird ja jeder mitgekriegt haben, dass die Offensivkräfte einfach extremst gut performen gerade, sowohl Watkins als auch Watchers, und dass die Mannschaft halt einfach eine gewisse Selbstverständlichkeit auch entwickelt hat. Gleichermaßen muss man aber auch selbst, wenn unsere Niederlage bei ihnen sehr kritisch betrachtet wurde aus Arsenal Sicht, ja auch sehen, dass wir in dem Spiel jetzt auch nicht so viel zugelassen haben für ein Auswärtsspiel bei Villa und in gewisser Weise ja auch nach der einen oder anderen Umstellung sie eigentlich im Griff hatten in der zweiten Halbzeit. Umso ärgerlicher war das ja, dass wir da dann noch den einen Punkt zumindest aus der Hand gegeben haben. Also ich glaube auch schon, dass sowohl Arteta hat das heute auf der Pressekonferenz ja gesagt, er meinte, ja, wir haben ein paar Ideen, was wir machen können und besser machen können im Vergleich zu dem Auswärtsspiel. Ich glaube schon, dass eigentlich bekannt ist bei Arteta und bei Arsenal, wie man, was man besser machen muss. Was ja in dem Sinne schon mal gut ist, als wenn man sagt, ich weiß jetzt gar nicht, wie wir gegen die agieren können oder so. Ob wir es dann gut umsetzen, ist eine andere Frage.
Ja, ja, also das wirst du ja, glaube ich, bei Arteta sowieso nicht erleben, dass er nicht irgendeinen Matchplan hat, aber ich glaube, die zeitliche Spanne zwischen Anfang Dezember und jetzt Ende Dezember ist natürlich auch so kurz, dass du noch einen direkten Vergleichspunkt hast, an dem du ansetzen kannst, was natürlich auch von Vorteil sein kann. Ne?
Gut, personell bei uns, ich glaube, alles, was Mittelfeld und Offensive angeht, stellt sich in gewisser Weise von alleine auf. Es sei denn, es gibt jetzt irgendwelche Verletzungen noch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er von einem Mittelfeld Subimendi, Rice, Ødegaard abweicht, wenn es keine zwingenden Gründe gibt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er Trossard und Saka auf die Bank setzt. Die Frage ist so ein bisschen, was macht er auf der 9? Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er Georg Hirsch jetzt auf die Bank setzt und Ressus dafür in die Startelf bringt.
Nee, alleine, weil ich glaube, dass er auch gegen die Villa-Defensive einen bulligen Spieler braucht. So ein Vocal Point irgendwie. Ressus bietet dir natürlich eine ganz andere Herangehensweise, eine andere Möglichkeit. Die kannst du natürlich aber auch noch gut bringen in dem Moment, wo es vielleicht das Spiel hergibt. Also das muss man auch sagen. Also ich rechne auch mit Gyökeres in der Mitte.
Und zumindest ist die Option potenziell für Kai Havertz wäre ja auch, wobei er jetzt im Training war und auch sozusagen potenziell auch in den Kader fürs Spiel kommen könnte. Gleichermaßen ist aus meiner Sicht aber jetzt auch nicht die Partie, wo ich ihn irgendwie bringen würde. Es sei denn, du führst 4-0 und hast irgendwie noch 5 Minuten Zeit und eine Einwechslung frei. Aber es ist, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt das Spiel, wo ich jemanden seinen zweiten Saisoneinsatz nach Mitte August geben würde. Da sind Partien, glaube ich, bei Bournemouth oder vielleicht auch gegen Liverpool zu Hause eher geeignet. Aber gut, von der Startelf sowieso weit entfernt, aber vielleicht ein paar Minuten müsste man dann mal gucken. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass er morgen schon dabei ist, aber auch auf der Bank sitzt, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Dafür haben wir oft in dem Mannschaftsbereich genug andere Optionen.
Ja,
andererseits bringt er dir natürlich auch nochmal eine neue Qualität, aber er war so lange nicht dabei.
Ja, ist er bei der Mannschaft, er scheint kurzfristig entschieden zu werden, ob man ihn mit den Kader nimmt. Hat man bei Gabriel in der letzten Partie auch genauso gemacht. Ist natürlich noch ein Unterschied, natürlich von der Abwesenheitslänge der beiden Verletzungen, keine Frage. Ich würde es tatsächlich nicht ausschließen. Alleine war, um auch so einen gewissen Faktor irgendwie mit reinzubringen. Ich glaube, das ist auch schon irgendwie entscheidend. Wenn du siehst, okay, auf der Bank sitzt auch noch ein Kai Havertz und du kannst ihn bringen und was du schon sagst, er gibt dir natürlich dann nochmal andere Optionen und andere Themen. Schwer. Mich würde es nicht wundern, wenn er morgen da sitzt.
Große Frage ist, was machen wir defensiv? Also, wir hoffen auf Saliba und Gabriel. Gabriel hat wie viele Minuten gespielt? Viertelstunde, 20 Minuten? Ja, sollte eigentlich reichen für einen Startelf-Einsatz, ne? Und zur Not meinetwegen nur 70, 75 Minuten.
Im optimalen Falle, ja.
Und aus meiner Sicht, ich würde auch darauf tippen, dass Timber und Calafiori spielen.
Ja, also zumindest ist es alles so kryptisch, dass man nicht ausschließen kann, dass sie dabei sind und vielleicht
ja, oder dass sie noch 5 Wochen fehlen.
Ja, ja, es ist so eine Argumentation, die kannst du in beide Richtungen schwenken und stricken.
Wir hätten für recht sonst keinen, wenn Timber nicht dabei wäre, ne?
Es wäre extremst bescheiden wieder, muss man sagen. Es war ja auch eine kurze Option, wo man gedacht hatte, so wie Mendy würde die Außenverteidigerposition spielen und nicht Rice.
Du willst weder den einen noch den anderen aus dem Mittelfeld raus.
Also da kriegst du schon arge Bauchschmerzen, wenn du da diese Optionen halt da aufgezeigt bekommst. Warten wir mal ab und hoffen, dass wir da eine gute Viererkette zusammenkriegen. Luis Scally, klar, wäre ein Kandidat, der
Inkepi könnte ja sozusagen Gabriel noch ersetzen, wenn es nicht für eine Startelf reicht. Also auf links könnte ist auch er.
Aus, könnte
und
auch
selbst Calafiori könnte Innenverteidiger spielen. Also ja, sagen wir mal so, ein Ausfall von Timber würde schwerwiegender sein als ein Ausfall von Calafiori, wenngleich du ihn natürlich in so einem Spiel auch dabei haben willst.
Ja, weil er einfach auch so ein abgezockter Typ ist und er auch so viel im Umschaltspiel halt mittlerweile auch beiträgt, dass du er ist halt in dieser Saison genau der Spieler, den wir damals in der EM gesehen haben und warum wir ihn geholt haben. Er ist es einfach und ja, das sind halt diese Spiele, in denen du halt auch deine Topstars und auch international erfahrenen Stars halt benötigst und das da erzähle ich ihn halt zu. Deshalb würde ich ihn gerne dabei haben, keine Frage. Vor allem gegen die Villa Offensive, die momentan wirklich, wirklich echt richtig am Start ist einfach.
Haben aber eine sehr, sehr dürftige erste Halbzeit gespielt gegen Chelsea. Dann sollen sie es gerne wiederholen und ich hoffe, dass wir dann etwas mehr Kapital draus schlagen. Ja, 21:15 ist Anstoß, glaube ich, morgen, also sehr spät. Ja. Aber es ist ja Silvester am Mittwoch.
Schon Killer vor Silvester, ne? Ja. Also zwei miteinander lange aufbleiben. Echt? Verdammte Axt.
Schau ich überhaupt nicht mehr. Und wir können auch vorlegen, dahingehend zumindest. Ne? Also City am Donnerstag erst an Neujahr bei Sunderland. Mhm. Und wie gesagt, wir könnten halt einen Vorsprung verdoppeln vor Villa, was in dem Sinne schon, glaube ich, recht wichtig wäre, auch um, absolut, sagen wir mal, so ein bisschen dieser, ich will nicht sagen, dass die Stimmung schlecht ist, aber wir sehen alle so ein bisschen, dass wir ein bisschen, das ist ein bisschen, wir sind halt nicht so im Flow, sagen wir es mal so, glaube ich. Ich glaube, wir müssen recht viel arbeiten und irgendwie Steine aus dem Weg räumen und solche Sachen.
Ja, ja, was bei Villa halt der Flow ist, ist bei uns
nicht ganz. 11 Spiele in Folge gewonnen, wettbewerbsübergreifend, von daher.
Ja, so, ja,
das,
gut.
Das sollte dann auch reichen, ne, finde ich.
Wir standen ja auch schon mal bei 18, also von daher. Ja, schauen wir mal.
Kriegen wir hin. Genau, am Dienstagabend, wie gesagt, dürfte interessant werden. Dann geht es für uns am Wochenende weiter in Bournemouth am Samstagabend. Und danach werden wir uns auf alle Fälle mit einer neuen Podcast-Episode melden. Heißt, das war dann sozusagen die letzte Ausgabe für dieses Kalenderjahr. Wir hören uns oder lesen uns auf alle Fälle viel mehr dann morgen Abend, aber auch im Chat. Kommt gerne dazu in die Gruppe und hören uns dann im neuen Jahr. Jedenfalls schon mal alles Gute für 2026 und einen guten, entspannten, sicheren Jahreswechsel. Und Dienstagabend aber erstmal hoffentlich 3 Punkte gegen Villa.
Ja, zum Abschluss. So muss das eigentlich sein.
So sollte es sein und Daumen drücken. In diesem Sinne, wie immer, vielen Dank und wir hören uns dann in Episode 323 wieder nächste Woche. Bis dann.
Macht's gut. Ciao.